Dein Handy vibriert. Eine neue Nachricht von Eva. Der Eva vom Anfang, aus dem Paradies, in der Bibel. Ein solches Erlebnis steht im Zentrum des ersten Romans von Edith Löhle. Als Journalistin war sie unter anderem für das Nylon- und Blond-Magazin tätig. Für ihre ZDF-Doku Digital Empire, Programmierte Ungerechtigkeit, war sie sogar für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Außerdem hat sie eine Plattform für einen Generationendialog gegründet. In Bible Badass erzählt Edith Löhle von der Journalistin Clara, die sich für Feminismus einsetzt, dabei aber immer wieder aneckt. Obwohl sie mit der Kirche eigentlich nicht mehr viel am Hut hat, kommt sie in einen Austausch mit einer unkonventionellen Pfarrerin. Und kurz darauf kriegt sie WhatsApp-Nachrichten von Frauen aus der Bibel. Was das alles bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Imke Zimmermann und begrüße Edith Löhle. Hallo.
Hallo Imke, ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr. Ja, Applaus, Applaus. Ja, die allererste von diesen zunächst seltsamen WhatsApp-Nachrichten, die kommt ja von Maria Magdalena, eine schwer zu fassende Figur in der Bibel. Ihre Beziehung zu Jesus wird oft heruntergespielt oder meistens heruntergespielt. Die meisten kennen sie vermutlich als Prostituierte und gefallene Frau. Wie hat sie sich denn bei Clara gemeldet?
Die Maria Magdalena hat über Raum und Zeit hinweg gespürt, dass da eine wütende Frau ist unter ganz vielen wütenden Frauen und unter ganz vielen wütenden Menschen, die merken, dass wir in einem System leben, das wütend macht, und hat dann wohl das Gefühl gehabt, sie muss WhatsAppen, und so hat sie sich gemeldet. Also sie hat sich erstmal ganz ominös gemeldet, kryptisch, weil sie gedacht hat, wenn sie der Clara bei WhatsApp schreibt, hey, ich bin Maria Magdalena, dann wird sie sofort blockiert und ist alles ein bisschen zu weird. Deswegen hat sie sich rangetastet und erstmal nur so ein paar Eckdaten gegeben, und irgendwann ist daraus tatsächlich eine WhatsApp-Freundschaft entstanden.
Blockiert wurde sie ja irgendwie trotzdem, aber sie hatte die Macht, denen sogar da drüber zu stehen, richtig?
Ja, das stimmt. Also am Anfang hat sich Clara noch gewehrt, weil sie das Gefühl hatte, das ist irgendwie ein Hacker am Werk oder irgendwas stimmt da nicht. Und die Maria Magdalena kam immer wieder durch, aber hat sich halt noch nicht zu erkennen gegeben. Aber sie fand trotzdem, oder sie hatte eine Tonalität, die Clara am Anfang auch gegen den Strich ging, weil sie meinte, das ist so ein bisschen kalenderspruchartig und was soll das? Das will ich nicht. Aber das Blockieren nützte halt nichts, weil die Message musste irgendwie dann doch durchkommen.
Maria Magdalena gibt ja Clara Ratschläge und sie moderiert auch so ein bisschen diese WhatsApp-Gruppe, die dann entsteht. Wie war es beim Schreiben für dich, in diese Rolle von Maria Magdalena zu schlüpfen, vor allem auch, sagen wir mal, sprachlich?
Mir hat es total Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Also ich habe sehr viel recherchiert für dieses Buch. Es kommt so leichtfüßig daher, es ist lustig, es ist zeitgemäß, es ist popkulturell. Aber da steckt ganz schön viel Recherche drin, und diese Recherche fußt auf den Apokryphen, die religiösen Texte, die es nicht in die Bibel geschafft haben, aber auch, ich war in allen möglichen esoterischen Foren unterwegs und fand das super spannend, das zusammenzubringen. Einmal diese faktische Recherche, dann das, was ich in der Schule im Religionsunterricht gelernt habe, und dann aber auch ein bisschen frei zu drehen. Dadurch ist ja auch ein literarisches Werk, das bietet der Roman ja auch, dass ich einfach mal komplett rumspinnen kann, und das habe ich auch versucht in der Sprache von Maria Magdalena zu zeigen.
Genau, Clara arbeitet bei einem Magazin, das ja auch mit Feminismus punkten möchte, ist in einer gleichberechtigten Beziehung, trotzdem leidet sie immer wieder unter der Ungerechtigkeit und dem Patriarchat. Steckt dort vielleicht auch so ein bisschen eine Kritik am Pseudo- oder Lifestyle-Feminismus, möchte ich jetzt mal sagen, drin?
Ja, bestimmt, aber ich nehme mich da nicht raus. Also tatsächlich, es gibt viele Parallelen zwischen Clara und mir, und wenn ich so meinen Lebenslauf anschaue, mein Werdegang, und ich glaube, uns geht es ja eigentlich allen so, dass wir permanent lernen und uns hoffentlich verbessern oder fortbewegen und nicht rückschrittlich sind. Und deswegen ist es, wenn es eine Kritik am Pseudofeminismus ist, ist es auch eine Kritik an mir selbst.
Da hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen. Natürlich ist es mir oder uns auch aufgefallen, dass es zwischen dir und der Hauptfigur Clara vor allem erstmal, wenn man dich nicht kennt, berufliche Parallelen gibt. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wie viel Edith Löhle steckt denn in Clara?
Ja, tatsächlich eine Menge. Also leider habe ich keine WhatsApp, keine himmlischen WhatsApps bekommen. Ich wünschte, es wäre so. Aber ansonsten habe ich mich schon in meiner eigenen Gefühlswelt bedient und in meiner eigenen Ambivalenz heutzutage. Also ich versuche irgendwie, wie gesagt, Dinge zu lernen und merke halt, da ist noch so viel und versuche mit meiner Wut umzugehen oder sie erstmal anzunehmen, weil sie auch bei mir ganz lang abtrainiert war. Und gleichzeitig will ich nicht, dass die Geschichte mit der Wut endet, sondern ich möchte ja friedlich sein. Und und in diesem Struggle befinde ich mich und in dem befindet sich auch Clara. Deswegen, vielleicht ist es auch ein bisschen normal beim ersten Roman, bei sich selber anzufangen, ist viel mehr leichter. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wir wären auf jeden Fall befreundet, Clara und ich.
Cool. Ja, dann gehen wir mal auf Clara und ihre Beziehung ein. Die innige Beziehung zwischen Clara und ihrem Freund wirkt an vielen Stellen, ich würde es mal vorsichtig sagen, anstrengend. Er will sie fördern, aber er fordert dabei auch viel von ihr. Er will zum Beispiel ihre Laune nicht aushalten und möchte auch, dass sie einfach funktioniert. Warum denkst du, hält Clara es überhaupt so lange mit ihm aus?
Puh, gute Frage. Sie liebt diesen Mann und die sind auch schon zusammen gewachsen, die sind schon einige Jahre zusammen und diese Frage, die kann man natürlich auch in die andere Richtung stellen. Es ist ja immer in einer Beziehung so ein Miteinander tänzeln und gucken, wie man sich irgendwie vielleicht fördern und fordern kann, ohne dass es total auf die Eierstöcke geht und da befinden die sich auch permanent irgendwie in diesem Tanz, aber sie findet diesen Typen toll und sie findet auch, dass er sich total bemüht. Also dieses Problem, was sie hat, ist, dass sie das Gefühl hat, ja, sie ist mit so einem weißen Cis-Heteromann zusammen, der nicht alles so verstehen kann, was sie fühlt, aber er ist stets bemüht. Also sie gibt ihm bestimmt so eine Schulnote 4 und denkt, da ist Luft nach oben, aber sie liebt diesen Menschen natürlich.
Gerade zu Beginn des Buches geht es ja auch viel um die Menstruation und auch darum, welche körperlichen und mentalen Schwierigkeiten damit einhergehen. Ich sag mal Thema PMS und der bewaffnete Unterleib. Es geht aber auch darum, dass das Thema in unserer Gesellschaft nur so halb ernst genommen wird. Und wie sollen wir denn deiner Meinung nach damit umgehen, sowohl Menschen, die die Periode haben, als auch Personen, die nicht menstruieren?
Ja, ich wünsche mir, dass erstmal ganz normal darüber gesprochen wird, weil mindestens die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert. Das ist also ein reales Thema, das weder eklig ist noch komisch. Und ich wünsche mir schon, dass man da cool mit umgeht, weil im Buch, auch wenn es dann über vielleicht eine Spiritualität passiert, aber diese guten Geister im Chat versuchen ihr klarzumachen, dass eigentlich das Menstruationsblut was Gutes ist, weil es ein Zeugnis von Gesundheit ist, weil es einmal im Monat eine Art Reinigung ist. Und wir sind da selber so drauf reingefallen auf dieses, es ist alles schlimm und ich möchte niemandem um Gottes Willen Schmerzen absprechen. Das kann auch eine sehr schmerzhafte Sache sein für viele Menschen. Aber dieser Grundgedanke finde ich schon wichtig zu sehen, dass es eigentlich eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Körperfunktion ist, die wir nicht abstrafen sollten.
Da gibt es ja dann auch die berühmt-berüchtigte Szene im Buch, wo Clara komplett ausrastet. Das ist ja, kommt aus ihr raus, aber hat ja auch mit ihrer PMS zu tun, die das Ganze natürlich nochmal richtig bestärkt. Wenn wir diese Situation jetzt aufs reale Leben, also so eine Situation kann ja 1:1 so vorkommen, gibt es da was man besser machen kann von beiden Seiten, dass es vielleicht nicht eskaliert oder ist es richtig, dass es so eskaliert?
Also diese Antwort, die würde bei mir je nach Tagesform unterschiedlich ausfallen. Jetzt gerade bin ich in meinem Rage-Moment tatsächlich, beziehungsweise auch das, da fühle ich mich schon fast schlecht, das zu sagen, aber ich habe das Gefühl, wir müssen die Wut mal annehmen und wir müssen da auch durch. Und dementsprechend finde ich das ehrlich gesagt total geil, dass es eskaliert, weil man dadurch auch was lernt. Auf der anderen Seite macht man auch Türen zu, weil nicht jeder mit der Wut umgehen kann. Also es ist erstmal ein Lernprozess. Also klar, die erwachsene Antwort wäre darauf, sie umarmt ihre Wut, sie atmet tief durch und erklärt ihm, ohne ihn zu verurteilen, warum sie wütend ist und nimmt ihn dabei an die Hand. Aber die Realität ist, manchmal muss es halt einfach raus.
Und im besten Fall würde er es sogar noch verstehen und sagen, Clara, geh nach Hause, oder?
Es kommt halt immer darauf an welchem Punkt das Gegenüber steht. Ne? Und der Martin, der Chef, über den wir gerade sprechen, der könnte grundsätzlich da gerade nicht damit umgehen, weil er so in so einem Hierarchiegedanken ist und in so einem sexistischen Mindset, dass er es nicht versteht, aber auch mit dem passiert ja dann am Ende was.
Du hast eben schon gesagt, Parallelen zu dir, auch du bist nicht ganz ohne Vorurteile und auch Clara ist ja nicht frei von Vorurteilen. Sie leidet schon fast klischeehaft unter ihrer quasi Schwiegermutter, doch sie durchbricht den Kreis und versucht, die Mutter ihres Partners dann besser kennenzulernen. Inwiefern ging es dir dabei auch darum, verschiedene Ideen von weiblicher Selbstbestimmung zu zeigen?
Ja, schöne Frage. Mir ging es total darum, deswegen ist es auch in dem WhatsApp-Chat sehr dankbar, dass da so viele Personen drin sind, so viel weiblich gelesene Figuren, dass ich einfach verschiedene, wenn man so will, Archetypen, aber auch Charaktertypen zeigen konnte und auch die, jetzt kommt dieses Fremdwort, internalisierte Misogynie, also unser verinnerlichter Frauenhass. Das ist ein sehr starkes Wort, weil wenn sie über die Schwiegermutter am Anfang spricht, hasst sie die nicht. Aber du hast schon das Klischee angesprochen, sie ist selber drauf reingefallen, irgendwie dieses Narrativ von, die nervt mich und die ist zu die behütet ihren Sohn zu sehr, zu kluckenhaft. Da ist sie selber so drauf reingefallen, dass sie das gar nicht gemerkt hat, dass sie selber frauenfeindlich ist in dem Moment. Und deswegen war mir das wichtig, mit diesen verschiedenen Figuren das zu zeigen, dass wir zum einen nicht fehlerfrei sind, dass wir alle groß geworden sind mit diesen Prägungen und dass wir sie aber durchbrechen können, dass wir uns selber hinterfragen können und fragen können, würde ich jetzt genau dasselbe über meinen Schwiegervater so sagen? Also es gibt natürlich auch Frauen, die gehen einem auf die Nerven und das ist in Ordnung, das auch dann so zu fühlen. Aber die Frage ist ja immer, hat es was mit dem Geschlecht zu tun? Und ist es ein Narrativ, das von außen kommt oder ist es wirklich ein Gefühl?
Jetzt gibt es ja leider viele Bereiche, wo man aufzeigen kann, dass Frauen unterdrückt werden und nicht gleichberechtigt sind. Wieso hast du dir dann ausgerechnet die Bibel ausgesucht?
Ich stehe auf Herausforderungen. Nee, ich habe tatsächlich, auch das ist die Parallele zu Clara, ich bin katholisch sozialisiert und bin dann da irgendwann ausgestiegen und habe gedacht, da kann ich nichts mit anfangen, ist mir alles zu patriarchal. Und im Zuge meines eigenen Feminismus habe ich mir super viele Fragen gestellt, wie bin ich groß geworden, was habe ich davon wirklich abgelegt, was habe ich daraus gelernt. Und dann habe ich gemerkt, so, ich will irgendwie nochmal an dieses Thema ran, weil es ist mir zu einfach zu sagen, ich will nicht in der Kirche sein und ich will nicht an was glauben. Das ist für jeden in Ordnung, aber die freie Entscheidung, da möchte ich nichts vorschreiben, aber für mich persönlich fand ich das total spannend, nochmal zu graben und zu gucken, gibt es ja nicht Geschichten, mit denen ich was anfangen kann? Gibt es ja nicht Frauenfiguren, die uns vorenthalten wurden? Und ja, so ist es. Und wenn man sich schon mit dem Patriarchat anlegt, dann kann man sich auch mit dem größten Beihelferin anlegen und das ist die Kirche.
In der WhatsApp-Gruppe wird die Unterdrückung dieser Geschichten der Frauen erklärt. Das geschah, wie du eben schon erwähnt hast, auf vielfältige Weise. Manche haben es gar nicht erst in die Bibel geschafft. Andere wurden in der Übertragung verschandelt und wieder andere falsch übersetzt oder klein gehalten. Wie sollten wir denn heute mit diesen Geschichten umgehen, die von den Kirchenvätern so lange im Verborgenen gehalten wurden?
Also erstmal müssen wir sie erkennen, damit wir damit umgehen können und deswegen ist es auch ein Beitrag mit diesem Buch und auch zu sagen, dass da viel eben recherchiert ist und das nicht aus meiner Fantasie stammt, sondern dass es Zeugnisse dafür gibt. Es gibt Schriften, es gibt in Berlin im Ägyptischen Museum gibt es ein Papyrus, das das Evangelium nach Maria ist und da wird die Position von Maria Magdalena beschrieben. Es wurde aber unter den Teppich gekehrt, also man kann das angucken, aber ich finde, das ist so sensationell und dann ist es da in so einem Glaskasten drin. Also erstmal ist es Arbeit, sich daran zu wagen, zu recherchieren, Fragen zu stellen, wie alles irgendwie immer im Leben, wenn man sich dafür interessiert. Aber es gibt natürlich tolle TheologInnen und ich glaube, die Maria Magdalena würde jetzt sagen, öffne dein Herz dafür, dann findest du auch diese Geschichten und dann findest du auch die Menschen, die da ganz tolle Arbeit leisten. Also es gibt die feministische Theologie, in den 60ern begründet, in den 70ern total am Start gewesen. Da sind so viele Menschen, die genau diese Geschichten versuchen zu erzählen und die belächelt wurden ganz lang. Also es gibt diese Vorarbeit, es gibt diese Quellen und ich hoffe, es erreicht jetzt noch mehr Menschen.
Brauchen wir dafür dann vielleicht nicht auch mehr Räume? Also nicht nur die Geschichten, die geteilt werden, sondern auch Räume, in denen diese Geschichten geteilt werden? Mehr unkonventionelle Kirchen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da ist immer die Frage, sucht man danach oder guckt man an den richtigen Stellen? Weil in der Recherche bin ich auf so tolle TheologInnen gestoßen, die bei Instagram, bei YouTube, bei TikTok also in den sozialen Medien richtig tolle Arbeit machen. Da gibt es coole Leute. Es gibt coole Leute, die Bücher schreiben, dass Jesus nicht weiß war, dass Gott trans ist und so. Da gibt's, es gibt diese Sachen, aber es ist noch nicht im Mainstream angekommen. Und ja, ich bin total für mehr Räume und abseits von einem Gotteshaus. Da fühlt sich auch nicht jeder Mensch, vor allem marginalisierte Gruppen fühlen sich nicht sicher in einem Gotteshaus oder nicht gesehen, nicht gehört, nicht akzeptiert. Und dementsprechend wäre es schön, wenn man ja, Kirche anders denken kann.
Welche dieser Geschichten hat dich denn vielleicht am meisten berührt oder überrascht in der Recherche, als auch dann, als du dein Werk nochmal betrachtet hast?
Vielleicht hängt es am Namen, aber ich finde die Geschichte von Edith Loth total super, weil sie als die Frau von in der Kirche nur betitelt ist. Und das ist ja auch ein Phänomen, was bis heute da ist, dass sehr viele Frauen einfach immer nur in Zugehörigkeit zu einem Mann gelesen oder respektiert werden. Und dementsprechend fand ich das, dieses Frau von irgendwie total cool. Und als ich dann noch erfahren habe aus dem Talmud, dass die eigentlich Edith hieß, und ich mich dann auch noch mit der Fluchtgeschichte auseinandergesetzt habe und mir klar geworden ist, wie viele Menschen auch heute aktuell auf der Flucht sind und was das eigentlich bedeutet, so ein Leben zurückzulassen und wie man das metaphorisch sehen kann, weil ich weiß jetzt nicht, wie bibelfest ihr seid, aber das ist die Geschichte um Sodom und Gomorra und sie dreht sich zurück und es heißt dann in der Bibel, dass sie so zur Salzsäule erstarrt. Aber wenn man sich das jetzt metaphorisch vorstellt und sie sich zurückdreht und sie total in Schockstarre ist, wenn sie da auf ihr Leben zurückblickt, das gerade zerfällt und dann weint, einem Salz über die Wange rinnt, dann ist, also da wäre ich auch eine Salzsäule. Und das fand ich irgendwie total spannend.
Ist ja auch aktueller denn je, wenn man darauf schaut, ja.
Aber tatsächlich, man findet in all diesen Figuren heute Anknüpfungspunkte. Das war mir auch wichtig, diese Brücke zu schlagen, weil ich bin keine Historikerin, keine Theologin. Also ich wollte das schon ins Hier und Jetzt holen, um einfach auch mehr Empathie damit zu schüren.
Am Ende vielleicht ein kleiner Spoiler, der aber noch nicht alles spoilert. Clara befreit sich ja mehr oder weniger von dem, was sie wütend macht, aber eine Erlösung gibt es ja irgendwie nicht. Eher so ein Fragezeichen. Warum war dir denn Offenheit so wichtig?
Findest du das so offen am Ende?
Ich will, also ich könnte ja jetzt was sagen, warum ich das so finde, aber das darf man jetzt hier spoilern? Du sagst mir, ob
ich spoilere. Nee, ich will hier nein im Publikum nicht spoilern. Also andersrum, ich empfinde es nicht so offen, also offen genug, damit jeder seine Freiheit darin finden kann und seine Auslegung, aber nicht zu offen, dass nicht klar ist, was eigentlich die Hauptaussage ist. Und dementsprechend, ich finde es ein sehr klares Ende und für mich ein sehr friedliches Ende, aber alles, was ich jetzt weiter dazu sage, ja, würde ich glaube ich das
sage ich dir
beraten.
Dann nachher in Ruhe einfach
okay.
Nochmal, wenn
wir haben
Mikros
dann noch was
aus
zu besprechen.
Genau. Dann vielleicht eine letzte Frage noch zu dir, damit wir mit dir dann auch abschließen. Wir wissen ja, dass Bible Badass dein erstes Buch ist und du bist aber nicht das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse. Erzähl doch mal von deiner Erfahrung vielleicht vom letzten Jahr und auch in Bezug auf das Buch.
Ja, ich war einmal auf der Buchmesse letztes Jahr und ich war gerade an einem sehr verzweifelten Punkt in meinem Leben, weil mir alle großen Publikumsverlage oder fast alle, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber eine Vielzahl der großen deutschen Publikumsverlage abgesagt haben für dieses Buch aus verschiedenen Gründen. Und also hauptsächlich, weil ich zu wild und zu rotzig und zu irgendwas sei. Und dann habe ich mir ein Exemplar gedruckt, auch schon mit diesem Rosenkranz-Uterus drauf, habe ich mir das so designt und das waren noch Fliederfarben und ja, habe mir ein Buch gedruckt, um mir selber zu beweisen, das ist jetzt ein Buch. Und damit bin ich hierher gegangen und habe dann meine ganz geschätzte Programmdirektorin bei Leikam getroffen, die auch hier irgendwo steht. Und ja, da hinten, liebe Grüße an Susanne Brückner. Und ja, da bin ich dahin mit diesem Buch und dann hat Susanne gesagt, kaufe ich. Das heißt, genau vor einem Jahr ist dieser Deal entstanden, dass dieses Buch jetzt wirklich zum Leben erweckt wird. Und dann ist es noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen dicker geworden. Und jetzt ist es da. Deswegen ist es für mich auch ganz emotional, jetzt hier zu sein.
Ja, schön. Jetzt lassen wir erstmal dein Buch natürlich eine ganze Weile auf uns wirken. Möglichst viele Leute sollen es lesen und daraus das mitnehmen, was für sie passt. Aber was können wir denn jetzt zukünftig von dir noch erwarten? Du hast jetzt ein Magazin geschrieben, du hast jetzt einen Roman veröffentlicht. Was kommt als nächstes?
Also ich versuche ja gegen dieses lineare Denken zu arbeiten. Ja, ich bin ein zyklisches Wesen, deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, da wird noch einiges kommen und ich habe Bock. Aber ich will mich gar nicht festlegen. Also jetzt bin ich gerade in der Honeymoon-Phase mit diesem Buch und das will ich richtig, richtig doll genießen und gucken, was es so anrichtet oder bewegen kann. Und dementsprechend habe ich mir jetzt echt mal so 2 Monate genommen, um wirklich Promophase zu machen und vorher werde ich nichts schreiben. Aber ja, es ist eine unzufriedenstellende Antwort, ne?
Nein, das ist völlig in Ordnung. Wir wollen es ja auch alle erstmal lesen. Das ist ja auch richtig. Du saßt ja bestimmt auch sehr, sehr lange da dran, oder?
Ja, das waren jetzt schon einige Jahre. Deswegen, ich kann dir versichern, ich werde weiterhin menstruieren und kreieren, aber wie es genau aussieht, weiß ich noch nicht.
Hattest du eigentlich auch ähnliche, ja, biblische Frauen an deiner Seite, die dich bei der Recherche unterstützt haben, wie es Clara hatte?
Biblische Frauen? Meinst du jetzt
Ich meine das nicht natürlich nicht ernst, sondern hattest du auch jemanden, der dir da zur Seite steht und dir das alles erklärt hat und dich damit einfach mitgenommen hat in diese Richtung?
Ja, also spannend ist, dass die Pfarrerin, die du angesprochen hast, die Anina im Buch, die ist eine echte Person und genau wie die Clara sie interviewt und ihren Frust da loslässt und dann so ein bisschen Input bekommt, war es bei mir auch. Also ich habe Anina Linné interviewt über Zeitgeist und Religion und habe dann gesagt, ich finde dich total cool, aber mit diesem ganzen anderen Bums kann ich nichts anfangen. Und dann hat sie gesagt, ja, verstehe ich, aber da gibt es schon auch ganz coole Figuren. Und die hat mir schon immer wieder mal ein bisschen zur Seite gestanden oder mich zumindest darauf hingewiesen, wo ich hingucken kann. Und auch tatsächlich, so blöd das jetzt klingt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich allein bin beim Schreiben. Also gerade meine verstorbenen Omis waren voll da und ja, ich habe ganz viele magische Erlebnisse gehabt. Das führt ein bisschen zu weit, aber ich hatte das Gefühl, irgendwie werde ich da drauf hingestoßen und nicht nur hier auf der Erde, sondern irgendwie war da was am Start.
Das sagt Edith Löhle. Mit Bible Badass hat die Journalistin ihr literarisches Debüt vorgelegt. Es ist beim Leikamp Verlag erschienen, ist rund 290 Seiten lang und kostet 24 Euro. Ich sage Dankeschön, Edith.